Guten Tag, meine Damen und Herren. Folge 46 des Brandschutz-Podcast. Heute mit Eugen Nachtigall und mir, Carsten Janitz, zu einem spannenden Thema. Eugen, was haben wir uns vorgenommen?
Ja, erstmal hallo in die Runde. Frohes Neues wünschen wir Ihnen allen. Und heute steht das Thema komplexe Brandfallsteuerungen, wie man die anpasst, wenn bauliche oder betriebliche Veränderungen sich an Objekten ergeben haben.
Ich glaube, da musst du uns ein bisschen mitnehmen, Eugen. Du hast dazu ja im September, glaube ich, einen Fachvortrag gehalten zu dem Thema. Bist da ja sehr, sehr tief drinne, seit Jahren schon. Aber nimm uns erstmal mit, worum geht's eigentlich bei dem Thema und warum Brandfallsteuerungen und nicht Brandfallsteuerung?
Ja, das ist in der Tat eine gute Frage. Erstmal, bevor man da einsteigt, sollte man grob verstehen, was Brandfallsteuerungen sind. Da haben auch die Brandschutzplaner jetzt nicht immer so unmittelbar mit zu tun, jeden Tag. Da gibt es auch leider meiner Meinung nach keine griffige Definition, die das auf den Punkt bringt, weil das eben ein komplexes Thema ist. Ich versuche das mal so zu umschreiben. Wir kennen ja alle Objekte, wo unter anderem Brandmeldeanlagen vorhanden sind, in größeren Objekten insbesondere. Und neben den Brandmeldeanlagen gibt es da in der Regel jede Menge Gebäudetechnik, ja, sicherheitsrelevante Anlagen, aber auch Anlagen für den Komfort. Und im Brandfall muss etwas mit diesen Anlagen passieren. Und zwar das Richtige muss dort passieren, damit die Schutzziele des Brandschutzes eingehalten werden. Darum geht es im Grunde genommen. Und im Brandfall werden also diese Anlagen angesteuert, die werden eingeschaltet oder abgeschaltet, je nachdem, damit sozusagen die Schutzziele des Brandschutzes auch aus dieser Anlagentechnik her bedient werden oder erreicht werden. Darum geht es bei den Brandfallsteuerungen. Und warum nicht Brandfallsteuerung, sondern Brandfallsteuerungen? Ja, weil das natürlich sehr viele Anlagen sind und dementsprechend müssen die auch je nach Szenario, je nachdem, wo der Brand ausbricht, unterschiedlich angesteuert werden. Und deshalb Plural.
Ah ja, okay. Aber im Endeffekt beide, also Singular oder Plural, wären okay, denke ich mal, je nachdem, was der Einzelne verwendet. Ich verstehe aber, dass fachlich richtiger der Plural wäre. Wenn wir jetzt einmal uns das an so einem konkreten Beispiel vorstellen wollten, so Brandfallsteuerung in so einem Gebäude, du hast gerade gesagt, Sicherheitstechnik, TGA im Endeffekt auch. Hast du da so griffige Beispiele mal von auf der einen Seite Ansteuerung von weiterer Sicherheitstechnik, auf der anderen Seite Ansteuerung von haustechnischen Anlagen?
Ja, also klassischerweise stellt der Sensor der Brandmeldeanlage automatisch, also der Brandmelder, Multikriterienmelder etwa, Brandkriterien fest und dann wird sozusagen dieses Signal vom Sensor in der verarbeitenden Einheit, also in der BMZ, wo es einprogrammiert ist, dort ist ja eine Logik hinterlegt. Diese Logik besagt, das sind dann die Brandfallsteuerungen, die anlagentechnisch umgesetzt sind, dass beispielsweise ein Entrauchungsventilator anläuft, weil ein Brandereignis vorliegt. Oder beispielsweise die Lüftungsanlage, die wird abgeschaltet, weil eben ein Brandfall vorliegt und die Brandschutzklappen werden zum Beispiel geschlossen. Ja, das wären so zwei kleinere Beispiele, was in so einem komplexen Gebäude passiert.
Das bedeutet, ich finde diese Beispiele sehr, sehr prägnant. Das zeigt aber auf der anderen Seite auch, dass wir es doch mit einer gigantischen Anzahl von Schnittstellen, die wechselseitig voneinander abhängig sind, es zu tun haben, oder?
Ganz genau. Und das macht diese Komplexität auch in großen Objekten aus, die natürlich jetzt naturgemäß voll mit dieser Technik sind. Und diese Komplexität, die resultiert letztendlich aus der Vielzahl der Anlagen, die dort vorhanden sind und den Verknüpfungen, die dort notwendig sind, damit diese Anlagen in einen sicheren Zustand übergehen, auch im Brandfall. Also nicht beim Regelbetrieb, sondern insbesondere beim Brandfall.
Zu welchen Anlagen, wenn ich jetzt mal so aus dieser Praxis auch gerade des technischen Gebäudebetriebs denke. Wie du gerade gesagt hast, große Objekte. Man hat alles, was die Haustechnik so hergab, eingebaut. Und zu welchen Anlagen gibt es denn da so typischerweise Schnittstellen?
Die Liste ist üblicherweise gewaltig, ja. Also während auf dieser Detektionsseite das typischerweise die Brandmeldeanlage ist, das sollte man vielleicht erwähnen, das können auch andere Anlagen sein, das können zum Beispiel Spezialanlagen sein, die irgendwelche Gase feststellen oder sowas. Ja, die können auch Sachen ansteuern, auch im Brandfall. Und die verarbeitende Einheit ist im Grunde genommen klassischerweise die Brandmeldeanlage. Aber in dem Wort Brandmeldeanlage steckt das eigentlich schon drin. Ursprünglich war die dafür da, Brände zu melden und nicht irgendetwas anzusteuern. Ja, da liegt so ein bisschen die Problematik drin. Und die Liste dessen, was angesteuert wird, die ist wirklich gewaltig. Also das können Aufzüge sein, das können Ventilatoren sein, Lüftungsanlagen, das können Aufzugsgruppen oder Aufzüge sein, Rolltreppen, Lichtanlagen, Beschallungsanlagen, Sprachalarmierungsanlagen. Also die Liste ist gewaltig. Also das sind typische Anlagen, die sicherheitsrelevant sind, können aber auch aus dem Betrieb heraus Anlagen sein, zum Beispiel Schrankenanlagen oder irgendwelche Kranbahnen, die dann im Brandfall angehalten werden müssen oder produktionstechnische Anlagen, ja. Also das heißt, da die Liste, die muss individuell je Objekt betrachtet werden und dann muss man im Vorfeld, wenn man das konzeptionell angeht und gestaltet, erstmal festlegen, was müssen wir denn ansteuern im Brandfall, damit diese Anlagen auch in sicheren Zustand übergehen und was müssen wir nicht ansteuern sozusagen. Das muss sozusagen abgewogen werden. Das heißt, da kann man nicht sagen, das und das gehört definitiv dazu. Es ist sozusagen fallbezogen oder objektbezogen. Ja, denn zum Beispiel diese Vereinfachung, die ich eben gesagt habe, Lüftungsanlage ist abzuschalten und alle Brandschutzklappen sind zu schließen. Das ist natürlich eine sehr starke Vereinfachung. Wenn wir beispielsweise uns mal also ein medizinisches Gebäude mit OP-Räumen anschauen und es finden gerade Operationen statt und da kann ich nicht einfach so eine Lüftungsanlage abschalten, wenn die vielleicht gar nicht betroffen ist vom Brand, weil das Brandereignis vielleicht in diesem großen Gebäudekomplex weiter entfernt ist. Ja, da muss die Lüftungsanlage selbstverständlich weiterlaufen. Ja, so, das heißt, das ist sozusagen die Komplexität sozusagen, die sich aus diesen Umständen ergibt.
Klar, dass du in Abhängigkeit von der Nutzung, konkreten Art der Nutzung, die dann hoffentlich auch immer gleich bleibt, aber da kommen wir gleich noch drauf, die Steuerung vornehmen musst, ist mir klar. Jetzt nochmal aus Sicht des technischen Gebäudebetriebs gesprochen. Ich hatte ja im Grunde genommen zwei Anknüpfungspunkte sozusagen. Auf der einen Seite könnte ich ja jede Anlage direkt angreifen, möglicherweise über einen potenzialfreien Kontakt, wäre wahrscheinlich der sicherste Weg. Dann wäre die letzte Fehlerquelle, wenn die BMA sagt, schalt dich ab und auf den potenzialfreien Kontakt wird geschaltet, dann könnte ja die Fehlerquelle nur noch die Anlage sein, die nicht das macht, was sie soll. Oder man könnte ja auf die wahrscheinlich aus deiner Sicht verwegene Idee kommen, allerdings so aus Sicht der Gebäudetechnik kommoder Weg möglicherweise zu sagen, nee, schmeißt das alles mal schön in die Gebäudeleittechnik rein und die Gebäudeleittechnik übernimmt dann die Steuerung der Anlagen. Was wird in der Praxis gemacht und was ist überhaupt zulässig?
Es wird sehr Unterschiedliches gemacht und nicht alles, was gemacht wird, ist korrekt. Also da muss man mehrere Ebenen unterscheiden. Zunächst einmal die normativen Ebenen. Ja, also diese für die Brandmeldeanlagen gibt es eine eigene Normenwelt, für die Lüftungsanlagen gibt es eigene Normenwelt und so weiter und so fort, für die Aufzüge. Und alle diese Normen müssen natürlich korrekt umgesetzt werden, planerisch und dann auch während der Errichtung, während des Betriebes. Und wir haben es jetzt aber mit Interaktion von diesen Anlagen zu tun, ja. Und diese Steuerung, die dienen ja dem Personenschutz, Sachwertschutz etc., ja. Das heißt, diese Steuerungen müssen auch korrekt ausgeführt werden und auch sicher ausgeführt werden. Das heißt, wenn ich mich darauf, ich muss mich sozusagen darauf verlassen, dass diese Brandfallsteuerung im Anforderungsfall tatsächlich funktionieren. Ja? Und deshalb muss man gewährleisten, dass auch diese Steuerungen tatsächlich ja auch da sind im Anforderungsfall. Und das komplett auf, ich sag mal, Gebäudeleittechnik vielleicht auszulagern, die gar nicht darauf ausgelegt ist, das mit dieser Funktionalität zu bedienen, ist schwierig. Ja, das heißt, üblicherweise versucht man dort saubere Schnittstellen abzubilden, dass ein Steuerungssignal von der BMA zum Beispiel an die Lüftungsanlage übergeben wird. Und letztendlich sind es alles Computer, die miteinander verschaltet sind sozusagen. Das heißt, die Brandmeldeanlage ist eigentlich ein Embedded Computer mit Sensoren, verarbeitenden Einheit und Aktoren. Und bei der Lüftungsanlage ist das ganz genauso. Ja, da ist sozusagen die BMA der Sensor. Und in der Lüftungsanlage ist ja auch eine bestimmte Logik hinterlegt, auch für den Brandfall. Und dann erfolgen üblicherweise die Folgesteuerungen seitens der Lüftungsanlage. Das heißt, die Lüftungszentrale steuert dann zum Beispiel die Brandschutzklappen an, die dann sozusagen beispielsweise geschlossen werden. Das heißt, wir haben ein Signal von der Brandmeldeanlage, aber die Brandmeldeanlage steuert nicht jede einzelne Brandschutzklappe an, sondern das ist aufgeteilt sozusagen auf mehrere, ja, Gehirne sozusagen, wenn man das so plastisch sich vorstellt, wo diese Programmierung stattfindet und wo auch von wo aus diese Steuerungen auch ausgehen sozusagen.
Ja, mich hat nämlich gerade so ein bisschen geschockt, sage ich mal, wenn man diesen Umweg ginge über die Gebäudeleittechnik, die ja ein ziemlicher Wildwuchs teilweise in der Praxis ist. Also, ne, ich wird wieder draufgeschlagen, da werden sich Leute bei uns melden und sich beschweren, dass das natürlich nicht der Fall ist, aber in der Praxis werden diese Anlagen ja auch häufig nicht so gut gehegt und gepflegt, wie man das tun müsste. Vor allem entsprechen die Komponenten ja nicht der DIN EN 54er Reihe. Dementsprechend sind sie natürlich auch nicht längst nicht so verlässlich. Aber okay, gut, ist also ein Thema für die Praxis. Aber gehen wir mal weiter. Wir haben ja noch den ganzheitlichen Brandschutz. Den wollen wir ja irgendwo haben. Schnittstellen haben wir jetzt ja alle abgefrühstückt, sage ich mal, oder gesagt, es gibt viele zumindest. Aber gerade wenn ich es mit Schnittstellen zu tun habe, betrifft das ja den ganzheitlichen Brandschutz.
Genau, und da haben wir ja mehrere Komponenten, den baulichen Brandschutz, den organisatorischen oder betrieblich-organisatorischen Brandschutz, anlagentechnischen Brandschutz und dann die Ergänzung dazu, den abwehrenden Brandschutz. Aus diesen vier Bausteinen setzt sich ja letztendlich der ganzheitliche Brandschutz zusammen. Und wir sind jetzt, was Brandfallsteuerung angeht, schwerpunktmäßig natürlich im anlagentechnischen Brandschutz unterwegs, ja. Das hat aber natürlich Ausstrahlungen auch auf den baulichen Brandschutz oder das ist ein wichtiger Baustein sozusagen, dass all diese Anlagen, die dort verortet sind, wobei diese Verortung ist ja rein, sage ich mal, konzeptionell, ja, wo verorte ich beispielsweise eine Brandschutztür, ne, vor 10 Jahren hätte man eindeutig gesagt, Brandschutztür ist doch ganz klassisch der bauliche Brandschutz. Dort ist das unterzubringen. Mittlerweile erfüllen die Brandschutztüren so viele Funktionen und müssen so viele Anforderungen erfüllen, dass ich sagen muss, irgendwo ist das schon so ein Zwischending zwischen dem baulichen und anlagentechnischen Brandschutz. Aber ich habe Antriebe an Türen, diverse Szenarien, wo die Tür sich unterschiedlich verhalten muss, zum Beispiel als Zutrittskontrollanlage oder Teil davon. Oder beispielsweise, wenn die Tür als Nachströmöffnung fungiert, dann muss die gerade aufgesteuert werden. Wenn es aber in der Nähe brennt, muss die sich wieder schließen und so weiter und so fort. Ja, also all das, was dort in Brandfallsteuerung passiert, muss sozusagen integriert werden in Brandschutzkonzepte, damit eben nicht nur die typischen Themengebiete des Brandschutzkonzeptes sauber abgebildet werden, sondern aber auch diese Aspekte.
Ja, ob man jetzt Türen dann rausnimmt aus dem baulichen Brandschutz, da könnte man, glaube ich, lange drüber philosophieren. Aber natürlich klar, wenn die angetrieben sind und so weiter, einer Steuerung unterliegen, dann sind die eigentlich nicht mehr das, was klassisch im baulichen Brandschutz vorkommt. Das ja, ist wohl oder übel so, dass immer alles sinnvoll ist. Schwierige Sache. Gut, aber gehen wir mal jetzt weiter. Wir sind also irgendwo in so einer zentralen Rolle im Bereich des ganzheitlichen Brandschutzes. So habe ich dich verstanden. Und zentraler Bereich, Schlüsselstelle bedeutet ja auch für die Prüfung des Brandschutzes, gerade des anlagentechnischen Brandschutzes, also der ganzen Sicherheitstechnik in der Prüfverordnung der Länder, sollte man sich dann ja auch um die Brandversteuerung kümmern. Wie ist denn das geregelt?
Genau, also zunächst einmal muss man ja sagen, wenn man sich einfach grundsätzlich mal fragt, wir haben dort sicherheitsrelevante Anlagen, die interagieren miteinander. Wie kriegen wir das eigentlich hin, dass diese Interaktion im Anforderungsfall, sprich im Brandfall, auch korrekt funktioniert? Ja, und da ziehe ich immer diese Analogie, was eigentlich jeder kennt, und zwar bei den Fahrzeugen, die wir alle um uns haben, irgendwo auch benutzen tagtäglich, ja. Da kann man sich fragen, wie wird es denn da gewährleistet, dass diese Fahrzeuge hinreichend sicher sind, ja? Und da wissen wir alle, okay, wenn wir ein Fahrzeug haben, es benutzen, dann muss dieses Fahrzeug regelmäßig hoffentlich zur Inspektion, zur Wartung, da werden Flüssigkeiten ausgetauscht, da wird etwas gemacht mit dem Fahrzeug, damit sozusagen diese sicherheitsrelevanten Anlagen, Bremsanlagen beispielsweise, auch dann immer funktionieren. So, und ab und zu muss das Fahrzeug auch zu den Hauptuntersuchungen, je nachdem, bei jüngeren Fahrzeugen nicht so häufig, bei älteren Fahrzeugen häufiger dann von der Tendenz her. Und da gibt es dann eine unabhängige Instanz sozusagen, die unabhängig von der Wartung und der Inspektion einfach mal dieses Fahrzeug prüft, und zwar insbesondere diese sicherheitsrelevanten Anlagen, also Licht, Bremsen, was auch die Herren und Damen dort auch machen, ja, Abgasuntersuchungen beispielsweise, ja. Und diese Analogie sozusagen, das versteht jeder, ne? Damit mein Fahrzeug auch wirklich sicher im Straßenverkehr zu benutzen ist, muss ich warten, inspizieren, und das Fahrzeug muss ich einer Prüfung unterziehen. Da kriege ich dann eine Plakette und dann weiß ich, dass ich dann die nächsten 2 Jahre beispielsweise meine Ruhe habe. Und genau dieses Konstrukt sozusagen müssen wir auf unsere Gebäude übertragen. Da sind manche Akteure noch nicht so weit, aber das sollte unser aller Ziel sein, dass wir dieses Modell sozusagen auf die Gebäude übertragen, ne? Damit wir einfach, ja.
Haben wir da nicht einen gravierenden Unterschied? Ich glaube, du wirst da gerade darauf hinaus. Nur einmal auch für unsere Zuhörenden zur Klarstellung. Beim Auto habe ich ja eine Komplettanlage, die ich kaufe. Ich kaufe ein Stück Auto. Solange nichts Signifikantes daran geändert wird, hat die Gesamtverantwortung für die Funktion des Systems als solches der Hersteller. Das muss der auch. Das ist auch in der Automotive-Branche ein sehr, sehr hohes Thema mit Sicherheitsfunktionen in der Software und Qualitätssicherung und so weiter und so fort. Bei Gebäuden sprechen wir aber ja immer von Unikaten. Sprich, schön, dass mir der die und die Anlage liefert. Person X, Firma Y, wie auch immer. Aber die wird ja noch adaptiert. Und das passiert ja im Regelfall beim Auto, mal losgelöst vom Tuning, eher nicht. Ist da nicht schon ein Unterschied?
Ja, es Kann man so sehen, aber letztendlich ist auch der Fahrzeuginhaber irgendwo auch verantwortlich. Also nicht nur der Produzent des Fahrzeuges steht da in der Verantwortung, sondern auch insbesondere der Eigentümer oder der Betreiber des Fahrzeuges sozusagen. Und in unseren Gebäuden ist das auch nicht viel anders. Ja, also das Fahrzeug altert und unsere Gebäude altern genauso und die Anlagen da drin altern. Natürlich ist das ein Unikat, unser Gebäude sozusagen immer. Aber ich sag mal auch, also die Parallelen sind auf jeden Fall da und darauf willst du ja hinaus, die Prüfverordnungen, die es dort gibt, die schreiben genau das vor, dass sich sozusagen zu der ersten Inbetriebnahme des Gebäudes eben die einzelnen Anlagen, die sicherheitsrelevant sind, durchteste. Da gibt es einen Katalog, welche Anlagen genau da gemeint sind und dann aber auch wiederkehrend, dass diese Anlagen wiederkehrend geprüft werden. Und ich sag mal noch, bis vor ungefähr 8 Jahren hat man diese Anlagen standalone für sich getestet und hat gesagt, ich habe hier die Brandmeldeanlage getestet, die ist gut, die Lüftungsanlage habe ich getestet, das ist auch in Ordnung, ja. Und irgendwann mal hat man verstanden, dass man nicht nur diese Insellösungen braucht, ja, und die Anlagen jede einzelne für sich testet, sondern man hat reingeschrieben in die Prüfverordnungen, dass sozusagen diese Wirkprinzipprüfung durchzuführen ist. Also anlagenübergreifend das Ganze testet, dass dieses Zusammenwirken von Anlagen tatsächlich auch im Anforderungsfall, zum Beispiel im Brandfall, funktioniert. Ja, das ist sozusagen die Philosophie, dass ich wirklich einmalig natürlich zur Inbetriebnahme das zu testen habe und dann aber wiederkehrend. Das heißt, das Gebäude, da wird was verändert oder selbst wenn gar nichts verändert wird, trotzdem muss ich regelmäßig, ich sag mal so roundabout alle 3 bis 6 Jahre muss ich die Anlagen auch testen. Da ist eine weitere Parallele zu den Fahrzeugen im Grunde genommen. Und erst dann kann ich ruhigen Gewissens sagen, jawohl, ich habe meine Anlagen unabhängig prüfen lassen und die funktionieren auch im Verbund. Ja, denn um da vielleicht auch zu eine Brücke zu Automotive zu schlagen. Ja, bei Automotive ist es ja auch so, dass da sehr, sehr viele Steuerungsmodule in modernen Fahrzeugen verbaut sind. Ja, und das eine Steuerungsmodul ist zum Beispiel für die Scheibenwischanlage zuständig und die andere das andere Steuerungsmodul zum Beispiel für die Bremsanlage. Ja. Und die testen aber das trotzdem, dass diese Steuerungsmodule sich nicht gegenseitig negativ beeinflussen. Weil stell dir mal vor, du fährst mit, ich sag mal, 150 über die Autobahn und es regnet gerade und die Scheibenwischanlage fällt aus. Ja, das ist natürlich sicherheitsrelevant. Ja, und so muss man sozusagen das sehen, alles im Verbund, und zwar nicht nur im Fahrzeug, sondern in unseren modernen Gebäuden, die voll sind mit dieser Technik, ebenso. Ja.
Erzähl mir nichts über Autos, wo Dinge ausfallen. hatte ein Kombi eines vormals deutschen Herstellers, bei dem gerne mal auf der Autobahn das digitale Cockpit komplett ausgefallen ist. Ein sehr unangenehmes Gefühl. Haben die auch nie in den Griff gekriegt während der Leasinglaufzeit. Genau, aber das nur als Beispiel, das zeigt nämlich im Grunde genommen, dass auch das alles gar nicht so ganz banal und so ganz einfach ist, was dahinter steht. Nur ich glaube weiterhin, dass im Automotive-Bereich ist in dem Sinne, ist es einfacher, erquerter Satz, wir beenden jetzt so, weil wir im Endeffekt es mit mehr standardisierten Sachen zu tun haben. Und im Gebäudebereich ist das halt wesentlich komplizierter, so dass man halt die Wirkprinzipprüfungen wirklich immer objektbezogen machen muss. Insbesondere, weil die Neigung, finde ich, zumindest an Gebäuden rumzubasteln während des Lebenszykluses und signifikante Dinge zu verändern, größer ist als bei Kraftfahrzeugen.
Das ist definitiv so. Da haben, wie gesagt, deshalb erzähle ich diese Parabel, wenn du so willst, seit Jahren, weil ich beobachte genau das. Während bei Fahrzeugen sozusagen jedem das einsichtig ist, oh, wenn ich da keine Ahnung von habe, da schraube ich besser nicht selber an meine an meiner Bremsanlage. Das hat was mit Sicherheit zu tun, ja. Aber an so einer Brandmeldezentrale mal eben was abzuschalten oder abschalten zu lassen von so einem Hausmeister beispielsweise, da ist man schnell dabei, habe ich meine Erfahrung mitgemacht. Ne? Und das ist eben aber mindestens genauso gefährlich, wenn nicht noch gefährlicher, weil ich sag mal, also wenn man das mal so in Relation setzt, in einem PKW gehen vielleicht im Fall der Fälle 5 Personen maximal drauf, ja, aber in so einem großen Gebäude, ja, da können auch schon tausende Leute betroffen sein, wenn ich irgendetwas an der Brandmeldezentrale verändere, ne? An der Programmierung, wenn ich da mal eben was rausprogrammiere oder sowas, ja. Und deshalb, dieses Bewusstsein muss bei den Leuten eigentlich erst entstehen, meiner Meinung nach, damit die eben nicht unbedacht dort etwas verändern.
Ja, ich glaube nur, dass die Gefahr abstrakter ist beim Gebäude. Und deshalb wird es halt häufig falsch eingeschätzt. Aber gut, lass uns mal nicht so darauf vertiefen, sondern das ist jetzt, geht jetzt ja schon in die Richtung der Praxis. Aber was sind denn Brandversteuerungen betreffend die praktischen Problemstellungen, die immer wieder vorkommen? Und du hast ja mit sowohl mit der Planung als auch der Inbetriebnahme solcher Systeme regelmäßig zu tun. Wie kann man daran oder woran muss man arbeiten und wie kann man daran arbeiten?
Ja, ich werde jetzt so ein bisschen, ich sag mal, vielleicht mit einem negativen Touch unterwegs, weil ich möchte auch so ein bisschen schonungslos die gelebte Praxis aufzeigen, zunächst einmal, damit man eben dann das verbessern kann. Also meine Beobachtung, das ist sicherlich ein bisschen pauschal, aber trotzdem kann man das so zusammenfassen. Viele Betreiber betreiben ihre Objekte, ihre komplexen Gebäude wie eine Blackbox im Hinblick auf die Brandfallsteuerungen. Ja. Sprich, die übernehmen irgendwann mal das Objekt und dieses Objekt ist voll mit diesen Anlagen und die versuchen sozusagen im laufenden Betrieb diese Funktionalität, diese Anlagen, zum Beispiel Lüftungsanlagen etc., aufrecht zu erhalten, damit das irgendwie alles funktioniert im Regelbetrieb. Und selten kümmert man sich darum, was eigentlich im Brandfall passiert, weil das ist ein Grenzfall, der kommt selten vor. Und das heißt, das wird dann ausgeblendet sozusagen. Und man verlässt sich so ein bisschen darauf, ja, die werden das schon bei der Errichtung richtig programmiert haben, ja. Das heißt, die betreiben es faktisch wie eine Blackbox, ohne diese Brandfallsteuerung, ohne diese Thematik je aufgearbeitet zu haben oder überhaupt gesichtet zu haben. Was ist denn da damals das Konzept gewesen? Was soll denn im Brandfall passieren? Und das basiert in der Regel auf Grundlage der unzureichenden Dokumentation, die nicht vorhanden ist, nicht beauftragt wurde vielleicht. Das heißt, die Firmen errichten ihre Anlage, aber die Dokumentation leidet drunter oder kommt über die Jahre abhanden. Dokumente werden nicht aktuell gehalten, denn du hast ja schon mehrfach erwähnt, natürlich lebt ein Gebäude weiter, das heißt auch die Anlagentechnik wird angepasst, die Programmierung wird verändert und das ist wirklich ein Riesenproblem in der Praxis, dass diese Veränderungen eben nicht dokumentiert werden und nach einigen Jahren, vor allem wenn die Verantwortlichen auch wechseln, kommt es da regelmäßig dazu, dass die Leute einfach davor stehen und überhaupt nicht wissen, wo die anfangen sollen, weil so viele Veränderungen sich ergeben haben und man weiß überhaupt nicht, was der aktuelle Stand ist. Ja, die Anlagen werden angepasst, zum Beispiel die Nutzer beschweren sich zum Beispiel über die Lüftungsanlage, da wird dort etwas verändert, aber welche Auswirkungen das zum Beispiel auf Brandfallsteuerung hat, untersucht niemand. Ja. Das Personal ist sicherlich auch so ein Riesenthema. Wie kompetent ist das Personal eigentlich, was diese Veränderungen an den Anlagen vornimmt? Ja, kennen die sich aus? Wissen die denn, dass beispielsweise, wenn ich einen neuen Antrieb an so eine Brandschutztür dran mache, dass das gegebenenfalls relevant ist für die Brandfallsteuerung? Ja. Ja, und wenn es kompetentes Personal gibt, dann ist die Frage, haben die überhaupt die Zeit, diese alten Sünden der Vergangenheit, was die Brandfallsteuerung angeht, überhaupt aufzuarbeiten? Ja, das ist ein weiteres Thema, ja. Und ja, dann letztendlich, wenn irgendwann mal es den Verantwortlichen zu bunt wird, dass die dann sagen, okay, wir bekommen zum Beispiel jetzt eine neue Brandmeldeanlage in unser Objekt rein. Wir müssen jetzt sozusagen auch an die Brandfallsteuerung denken. Dann sind diese Sanierungsprojekte, die auch die Brandfallsteuerung mit integrieren, sehr, sehr aufwendig und kostspielig sozusagen. Das ist so auch ein weiteres Problem. Und dann kann man sagen, wir haben ja mittlerweile sehr viele Anlagen in unseren Objekten. Das heißt, die Komplexität nimmt zu, einfach komforttechnisch und dann eben auch im Hinblick auf die Brandfallsteuerungen gibt es dort sozusagen auch immer wieder Herausforderungen. Und diese Komplexität resultiert aus dieser Gemengenlage, die ich jetzt geschildert habe.
Aus meiner Praxis heraus, ja, ein Thema ist die zur verfügende zeitliche Ressource der entsprechenden Menschen, die für den Gebäudebetrieb zuständig sind, gerade den technischen. Viel größer ist es aber, oder viel, viel schlimmer ist im Grunde genommen aber der Druck, wenn es um die ökonomischen Faktoren geht, sprich um die Bereitstellung von Geld. Denn zum Beispiel im Asset Management ist es relativ schwer zu erklären, warum die Instandsetzung, nenne ich es jetzt mal ganz unprätentiös, der Brandfallsteuerung ein riesengroßes Thema ist und viel Geld verschlingen wird, wenn man doch im Rahmen der Neuvermietung des Objektes eigentlich erst einmal die TGA auf Stand bringen möchte und an Bedürfnisse, Wünsche und Ähnliches von einem Großmieter anpassen möchte und die Gebäudeleittechnik, was ebenso meistens ein großer Kostenblock ist, entsprechend anpassen möchte. Und dann haben die so Auswahlentscheidungen und die TGA-Schiene ist häufig mehr im Fokus, weil sie direkt zur Behaglichkeit, das wäre ja nun mal der Begriff dahinter, der Gebäudenutzer beiträgt. Die Brandfallsteuerungen tragen ja nur zur, in Anführungsstrichen, Behaglichkeit im Brandfall bei. Das wird da nicht gesehen.
Genau, also ich sag mal typischerweise, die Leute, die mit Immobilien zu tun haben, die haben letztendlich diese Hardware im Blick, also Mauern, Brandschutztüren oder eben auch Lüftungskanäle, irgendwelche Brandschutzklappen. Das ist das, was man sieht als Mensch. Das heißt, man weiß, okay, ich muss mich darum kümmern, beispielsweise, dass die Brandschutzklappe mechanisch schließt. Das haben wir alle im Vordergrund. Aber letztendlich ist so ein Gebäude auch voll mit Software. Und wir wissen zum Beispiel bei unseren Smartphones, wie häufig wir es mit irgendwelchen Updates, auch sicherheitsrelevanten Updates zu tun haben. Ja. Und auch dieses Modell müssen wir so langsam auch auf unsere Gebäude übertragen. Ja? Denn diese ganzen Anlagen, das sind auch Embedded Computer, die laufend aktualisiert werden, wo Sicherheitsupdates eingespielt werden, wo sich Veränderungen einfach ergeben aus der Nutzung, aber eben auch, weil die Software weiterentwickelt wird. Und auch das muss man im Vordergrund haben. Also nicht nur Komfortnutzung oder Komfort der Lüftungsanlage, der Personen, die dort unterwegs sind, sondern eben auch, ob denn diese Änderung, die ich gerade für die Lüftungsanlage einspiele oder einstelle, dort einprogrammiere, hat die Auswirkungen auch für diese Grenzfälle. Das ist, glaube ich, das, was man im Blick haben muss. Ja.
Ja, ich könnte dazu jetzt meine Meinung äußern und habe dann wahrscheinlich in den nächsten Monaten wenig Freunde auf den TGA-Messen. Aber manchmal sollten wir uns vielleicht auch überlegen, ob nicht durch vernünftige Auslegung und Planung von Anlagen, inklusive deren Umsetzung in der Praxis, wir uns so manchen softwarebasierten Schnickschnack sparen könnten und damit vielleicht einfacher betreibbare Gebäude haben. Aber gut, das ist eine andere Frage. Ich stehe da gerne zur Diskussion bereit, aber
ja, vielleicht ein Thema, weil wir haben ja gesagt, wir wollen heute so ein bisschen das Thema komplexe Brandfallsteuerung anschneiden. Und in der Tat, das ist wirklich, wir haben uns jetzt über die letzten Jahrzehnte im Grunde genommen so viel Komplexität eingehandelt, auch in mit diesem ganzen Schnickschnack, wie du sagst. Und man muss sich auch ehrlicherweise auch immer wieder fragen, was haben wir uns da eigentlich angetan? Weil diese Komplexität oder diesen extrem übersteigerten Komfort gibt es eben nicht nur zum Nulltarif, weil das Ganze muss ja gehandelt werden, das Ganze muss maintained werden sozusagen auch. Und das haben wir, glaube ich, nicht so ganz im Griff. Ne? Das beobachtet man ja auch oder kann man daran feststellen, dass wirklich sehr, sehr viele auch gravierende Fehler auch in Brandfallsteuerungen oder an Anlagen festgestellt werden, immer wieder in Gebäuden. Und da muss man sozusagen sich auch wirklich fragen, muss das denn alles so verspielt sein? Wo ist sozusagen diese sinnvolle Grenze, bis wohin wir das ausreizen, dass wir den Komfort haben, aber nicht darüber hinausgehen und uns einfach zusätzliche Komplexität einhandeln, deren Handling uns dann Unsummen kostet beispielsweise?
Ja. Und vor allem, es kommt noch ein Aspekt dazu, Eugen. Das, was du gerade gesagt hast, trifft ja genau den Punkt. Die Anlagen werden so komplex, dass das Handling schwieriger wird. Und nach meinen Erfahrungen führt das dann in der Praxis gerne dazu, dass diese Komfort-Features, diese Anlagen, nachher gar nicht genutzt werden. Dann haben wir Komplexität reingebracht in das System, ohne irgendeinen Nutzen am Ende rauszuziehen. Und das ist schon ziemlich absurd, wenn man das jetzt mal ganz ehrlich sieht. Aber wie gesagt, lass uns mal wieder zurückkommen zum Kern sozusagen der ganzen Thematik. Das Thema Anpassung von Brandfallsteuerung. Wir haben jetzt gelernt, es gibt Änderungen im Objekt über die Zeit. Das ist nun mal so. Und da muss angepasst werden. Gib uns mal ein paar Beispiele, was das für Situationen sein können, wo muss, wann, wie, wo, was angepasst werden.
Ja, da kann natürlich sehr vieles passieren, zum Beispiel bauliche Änderungen. Also in so einem größeren Objekt wird zum Beispiel eine Fläche umgebaut und diese Umbaumaßnahmen, da steht ja das Bauliche im Vordergrund, da entsteht zum Beispiel ein neuer Shop. Ja, oder sowas, ne? Da die glitzernden Werbeanlagen stehen da im Vordergrund, der Verkauf steht da im Vordergrund, ja. Und diese ganze Anlagentechnik, die wird sozusagen nachgezogen, hoffentlich, ne? Es verändern sich zum Beispiel die Meldebereiche der BMA. Und diese Veränderung der Meldebereiche, weil zum Beispiel die Shopfläche sich vergrößert, ja, das führt dann dazu, dass man ebenfalls auch die Brandfallsteuerungen mit anpasst, ja. Und das wird häufig vergessen, ja. Oder zum Beispiel anlagentechnische Änderungen, Erneuerung der Anlagentechnik. Es kommt eine neue Lüftungsanlage beispielsweise rein und das muss ja wiederum sauber an die BMA gekoppelt werden, inklusive der Brandfallsteuerung, ja. Oder im organisatorischen Brandschutz ergeben sich Änderungen beim Evakuierungskonzept. Das Evakuierungskonzept war vielleicht zu sozusagen bezogen zum Beispiel und komplex. Und das vereinfacht man beispielsweise. Das heißt, die Alarmierung, Sprachalarmierung beispielsweise von Bereichen wird vergrößert oder verkleinert, je nachdem. Ja. Und oder zum Beispiel, wenn Mängel festgestellt werden, das kann auch dann dazu führen, dass man sagt, okay, wir haben jetzt zahlreiche Mängel, wir wollen das nicht mehr so wie eine Blackbox unser Gebäude betreiben, wir ziehen das einmal glatt und bereinigen sozusagen die Brandfallsteuerung. Das sind so Beispiele, wo Anpassungsbedarf sicherlich besteht, entstehen kann. Das muss man einfach bei Projekten, die in so einem Gebäude passieren, mit auf dem Schirm haben. und ich sag mal professionelle Leute, die da unterwegs sind, die das schon mehrfach durchgespielt haben, die haben das auch auf dem Schirm und pochen dann darauf, dass eben die Projektbeteiligten auch diesen Aspekt mit berücksichtigen.
Okay, und wie geht man mit Änderungen denn wirklich in der Praxis um? Was wären da mögliche Aspekte?
Ja, zunächst einmal muss man wissen, was der Ausgangszustand war. Also sozusagen, was ist Sache gewesen praktisch oder was ist der Ausgangspunkt? Und dann, also wenn man das wirklich professionell angeht, gibt es im Grunde genommen so eine Art Ticketsystem, dass zunächst einmal zum Beispiel der Projektverantwortliche, Projektmanager sagt, so das und das haben wir vor, die und die Veränderungen wünschen wir uns. Und dann prüft eine andere Abteilung oder Instanz, ja, diese Wünsche sind berechtigt, die Nutzen beispielsweise dem Objekt sozusagen generieren mehr Umsatz beispielsweise und wir geben sozusagen das dem statt, das darf verändert werden. Dabei ist aber dieses und jenes zu beachten. So eine Art, es wird ein Antrag gestellt, der Antrag wird genehmigt, dann wird ganz normal geplant, umgesetzt, anlagentechnisch und dann am Ende oder parallel dazu dokumentiert. Das wäre so eine saubere Vorgehensweise. Immer dann, wenn man das durchbricht, irgendwie auf die Dokumentation verzichtet oder meint, Schritte überspringen zu können, führt das dazu, dass die Probleme früher oder später im Objekt dann entstehen und dass dann die Akteure vor gewaltigen Problemen stehen.
Wo verankere ich diesen Prozess?
Der Prozess wird im Grunde genommen, also im Idealfall wird er schon bei der Planung, also wenn man sagt, ich will das und das umplanen, dass man sagt, okay, dann müssen wir zum Beispiel Fachplaner dazu holen für TGA, für Lüftungsanlagen, für Brandmeldeanlagen, dann ist der Brandschutzplaner dabei und der prüft sozusagen, der schaut erstmal, was ist die Grundlage, gibt es da schon Brandschutzkonzepte, gibt es da schon in diesen Brandschutzkonzepten irgendwelche Festlegungen im Hinblick auf die Brandfallsteuerung und das schreibt er sozusagen fort, ne, und passt das an die Nutzungsänderungen an. Ja. Und wichtig ist hierbei, also da, ich sag mal, der Brandschutzkonzeptersteller typischerweise auch derjenige ist, der die Schutzziele im Auge hat, sollte dann auch zumindest rudimentär diese Brandfallsteuerung im Brandschutzkonzept beschreiben. Und häufig sind es aber Sonderleistungen. Und das ist auch so ein bisschen das Problem. Ne? Sonderleistungen müssen erstmal ausverhandelt werden mit dem Auftraggeber. Und der Auftraggeber, der ist häufig, was die Brandfallsteuerung angeht, ein absoluter Laie. Das heißt, derjenige, der den Brandschutz dort umsetzt, realisiert, auch konzeptionell, der muss seinen Auftraggeber erstmal davon überzeugen, dass es sinnvoll ist, diese Zusatzleistung mit hineinzunehmen, das zu bezahlen, damit eben dieser Punkt nicht untergeht irgendwo. Ja.
Also sind die Änderungen im Objekt, die so on the fly nebenher gemacht werden, ohne planerische Begleitung, teilweise selbst ohne wirkliche architektonische Begleitung. Wollen jetzt gar nicht diskutieren, ob das Nutzungsänderungen sind oder nicht. Aber wir wissen beide, das findet statt, gerade in solchen großen Objekten, sind dann eigentlich tabu.
Ganz genau, ja. Das ist genau dasselbe, als ob wenn jemand anfangen würde, in seiner heimischen Garage an der Bremsanlage rumzuschrauben. Ja. Genau das ist das eigentlich, ja. Sollte man tunlichst unterlassen oder erst eben, wenn man diesen Prozess initiiert hat und grünes Licht bekommen hat, sozusagen, ja, du darfst das jetzt so und so verändern. Ja.
Also muss, wenn man das jetzt konsequent weiterdenkt, auf Seiten der Brandschutzbeauftragten, denen ins Hirn gepflanzt werden, der Triggerpoint, wenn ein Objekt da ist, was eine Brandfallsteuerung aufweist und nicht nur so eine absolut rudimentäre Sicherheitstechnik hat, müssen die sofort laut schreien, wenn ihnen bekannt wird, dass solche Umbaumaßnahmen stattfinden.
Ganz genau. Und ich finde auch, dass die Prüfsachverständigen, die letztendlich diese Anlagen auch inklusive der Wirkprinzipprüfung dann am Ende durchführen, dass die auch immer wieder laut schreien müssen und darauf hinweisen müssen, dass hier beispielsweise Veränderungen vorgenommen worden sind, die gegebenenfalls Ausstrahlung auch auf diese Brandfallsteuerung haben. Also müssen mehrere Leute schreien, auch insbesondere natürlich die Gebäudeeigentümer oder Bewirtschafter, wie auch immer. Ne? Das, weil das geht dann sehr schnell auch ins Geld. Ne? Wenn das Kind erstmal in den Brunnen gefallen ist, dann muss beispielsweise sehr aufwendig, müssen Bestandsaufnahmen durchgeführt werden und so weiter. Das muss alles nicht sein. Und das verhindert man, indem man das einfach sauber aufgleist, diese Prozesse. Also vieles hat da einfach mit Prozessen zu tun, dass die Leute nicht einfach drauf loslegen, sondern eben sich abstimmen und das entsprechend auch sich genehmigen lassen, diese Veränderungen.
Okay, okay. Ja, interessante Sache. Ich habe mich dazu gerade mit jemandem anders, ein anderer Kontext, unterhalten. Und da ging es auch um die Prüfung der Sicherheitstechnik durch die Sachverständigen. Und ja, da müsste man vielleicht auch irgendwann drüber nachdenken, ob man zum Beispiel eine Reglementierung einführt in den Prüfverordnungen, dass ein Sachverständiger ein Objekt nur zwei oder dreimal hintereinander prüfen darf und dann jemand anders prüfen muss. Ich weiß, jetzt schreien alle und sagen, ja, so viele Leute gibt's gar nicht und man findet die nicht und so weiter und so fort, das weiß ich. Man würde damit ja aber die quantitative Anforderung gar nicht erhöhen. Man würde nur den Markt mehr in Rotation versetzen, um einfach sicherzustellen, dass auch dort gewisse Blindheiten vielleicht unterblieben. Aber das ist jetzt ein sehr, sehr spezielles Thema, da sollten wir vielleicht nochmal in einer weiteren Folge drüber reden.
Ja, da vielleicht nur ganz kurz. Also das ist tatsächlich sehr relevant für die Praxis, denn die Gebäudeeigentümer, die sind immer wieder sehr erstaunt, wie unterschiedlich doch die Ergebnisse der Prüfungen sein können, ja, obwohl die Anlage vielleicht sich nicht großartig verändert hat. Prüfer A kommt zu dem und dem Ergebnis und Prüfer B kommt zu anderen Ergebnissen, ja. Und das beschäftigt sozusagen die Beteiligten, weil das natürlich auch sehr viel Geld kostet, je nachdem die Mängel dann wieder loszuwerden. Ja, insofern ein guter Punkt.
Es soll große Bestandshalter geben, die interne Listen haben, welche Prüfer denen genehm sind und welche nicht. Aber ja. Gut. Kommen wir doch mal, wenn wir schon bei dem Thema Prüfungen sind, zu dem Thema, wenn ich so ein Objekt erstmalig in Angriff nehme, egal ob jetzt als Planer, als Prüfsachverständiger oder aber auch als Betreiber. Was muss ich denn dort als Bestandsaufnahme machen? Was brauche ich? Wie komme ich an die Informationen ran?
Ja, also das ist im Grunde genommen, wenn wir jetzt über Bestandsobjekte sprechen, geht es erstmal darum, dass man wirklich so die ganze Akten sich beschafft, also inklusive der Baugenehmigungen, der ganzen Historie dort, Brandschutzkonzepte, Anlagenkonzepte, alle Konzepte oder Dokumente, die auch irgendwie eine Relevanz haben können im Hinblick auf Brandfallsteuerung. Amok-Alarm-Konzepte für Schulen beispielsweise. Ja, also man denkt, was hat das jetzt mit Brandfallsteuerung zu tun? Aber tatsächlich kann es da Abhängigkeiten geben. Ja, aktuelle Pläne sicherlich, auf jeden Fall auch sehr wichtig. Auch ein Dauerbrenner im Grunde genommen, dass die Pläne aktuell zu halten sind. Weil wenn ich etwas umbauen muss, dann muss ich aktuelle Pläne haben. Thema BMA, weil das so eine zentrale Anlage ist, Brandmeldeanlagenkonzepte, Melderliste, die ganze Loop-Topologie beispielsweise oder generell, ich muss wissen, wo die Leitungen verlegt sind. Da kommt es häufig, weil die Dokumentation oft dürftig ist, dazu, dass man so eine Art Reverse-Engineering betreibt, sprich die Brandmeldeanlage ausliest und daraus wiederum Schlüsse zieht, wie die Topologie ist oder wie, was denn dort überhaupt programmiert wurde, welche Brandfallsteuerung ursprünglich dort vorgesehen waren. Dann, wenn es das gibt, Brandfallsteuerungsmatrizen oder Konzepte, Softwarestände, Schnittstellen, also wo welche Türen verbaut sind mit Antrieben beispielsweise etc., Rauch- und Wärmeabzugsanlagen. Also man muss sozusagen das Gebäude anlagentechnisch so weit durchdringen, dass man versteht, was habe ich denn überhaupt für Komponenten und was sollen die denn tun sozusagen. Das heißt, nach dieser Bestandsaufnahme, wenn, so, sage ich mal, typischerweise wird es ja keine Konzepte für Brandfallsteuerung geben, vielleicht rudimentär in Brandschutzkonzepten, aber das reicht ja bei weitem nicht aus, um das tatsächlich dann anlagentechnisch umzusetzen und zu programmieren. Das heißt, das ist der Ausgangspunkt. Auch die Prüfberichte mit den Mängeln, da weiß man dann, wie es um die Anlagen bestellt ist. Gibt es da große Defizite oder hält sich das in Grenzen? Und das ist sozusagen die Basis, die sozusagen am Ende der Bestandsaufnahme dort stehen soll und Ausgangspunkt für die Planung von Brandfallsteuerungen.
Mhm. Gut, jetzt haben wir uns einen Überblick verschafft. Soweit so gut. Nicht selten kommt es dann vor, dass man bei Durchsicht der Unterlagen feststellt, dass alle Anlagen für sich genommen geprüft wurden. Eine entsprechende Prüfung des Zusammenspiels aller Anlagen hat nicht stattgefunden. Dann kommt im Idealfall bei den verantwortlichen Personen die Frage auf, die da lautet, wie gehen wir damit jetzt um? Was ist zu tun? Kannst du uns nochmal, zweistufige Frage, zum einen nochmal erklären, was ist eine Wirkprinzipprüfung, was ist eine Vollprobentest oder Vollprobenprüfung, was ist ein Schwarztest, da gibt es ja so viele Begriffe, die darum diffundieren, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, wie plane ich denn sowas wirklich? Weil es reicht ja nicht, Frau Musterfrau oder Herrn Mustermann zu holen, die PVO-Prüfungen durchführen dürfen, weil sie bestellt sind, bauaufsichtlich. Sondern, wie du ja schon schön geschildert hast, ist ja eine Menge Vorarbeit notwendig.
Genau.
Was sind da die wichtigsten Schritte?
Also nehmen wir mal so ein typisches Bestandsgebäude. Wir haben sozusagen die Bestandsaufnahme gemacht. Wir haben uns konzeptionell überlegt, welche Brandfallsteuerungen dort erforderlich sind. Wir haben das nicht zu verspielt gemacht. Dann, ausgehend von dieser Planung, hat man das alles anlagentechnisch umgesetzt und auch alles einprogrammiert. In der Brandmeldeanlage, in den Anlagen der Lüftungsanlage und so weiter, also in den Zentralen sozusagen. Das heißt, man hat die Logik der Brandfallsteuerung hinterlegt, implementiert und jetzt kommt ein wichtiger Schritt, was du erwähnt hast. Jetzt muss man das Ganze natürlich testen, ne? Denn wir wissen ja alle, wenn wir etwas anlagentechnisch umgesetzt haben, also das gibt es in anderen Branchen ganz genauso, wenn eine Softwarelösung, eine App geschrieben wurde, programmiert wurde, dann muss man die App natürlich den Tests unterziehen, ne? Bei Fahrzeugen macht man genau dasselbe, ja. So, und in Gebäuden macht man das ganz genauso. Das machen dann in Deutschland die Prüfsachverständigen. Und da gibt es VDI 6010, Blätter 1 bis 4, die genau diese Thematiken adressieren. Also von der Konzeptionierung, von den Grundlagen und Definitionen bis hin zu den Tests. Ja? Und wir sind jetzt gedanklich bei diesen Tests angekommen. Wir haben alles erledigt, jetzt wollen wir am Ende das testen. Wenn das funktioniert, dann gehen wir in einen sicheren und wirtschaftlichen Betrieb. Ja? So, und jetzt hast du mehrere Vokabeln fallen lassen, die kommen aus VDI 6010 Blatt 3. Vollprobetests, das sind gewerkeübergreifende Funktionsnachweise, Tests, die sozusagen wirklich allumfassend sind. Das heißt, ich teste das ganze Gebäude auf Herz und Nieren, nicht nur sicherheitsrelevante Forderungen, sondern auch Komfort. Also zum Beispiel, ich betrete einen Raum, automatisch geht Licht an. Hat jetzt erstmal mit Sicherheit nicht unbedingt was zu tun. Und dementsprechend kann das aber dem Auftraggeber, dem Gebäudebetreiber, Eigentümer wichtig sein, dass auch diese Komfortanlage korrekt programmiert wurde und auch korrekt funktioniert. Ja? Das sind dann die Vollprobetests, sage ich jetzt mal. Die Wirkprinzipprüfungen, das ist das, was der Gesetzgeber fordert. Der sagt, es gibt bestimmte sicherheitsrelevante Anlagen, die prüfst du bitte auf jeden Fall, und zwar in jedem Sonderbau. So, und das ist sozusagen, worauf sich die meisten Prüfsachverständigen konzentrieren, weil das ist quasi deren Auftrag, und wo auch die Eigentümer der Gebäude manchmal zähneknirschend aber sagen, okay, gut, wenn der Gesetzgeber das fordert, dann machen wir das auch. Ne? Das heißt, die Wirkprinzipprüfung, das ist wirklich das absolute Minimum. Und daneben gibt es beispielsweise die sogenannten Schwarzschaltungen oder Blackout-Tests. Das heißt, da werden dann, das fordert der Gesetzgeber nicht, aber es ist, kann trotzdem sinnvoll sein, das in Kombination zu testen, dass zum Beispiel das Gebäude stromlos geschaltet wird und dennoch die Brandfallsteuerung funktionieren. Ja, und dann weitere zusätzliche Prüfungen, das kann der Auftraggeber mit dem Prüfsachverständigen oder mit den Projektbeteiligten vereinbaren, dass dann sozusagen über das Gesetzliche hinaus das getestet und geprüft wird. Ja. Und so kann man das unterscheiden, und VDI-Reihe 6010 gibt da wirklich sehr praxisnahe Hinweise und auch Checklisten. Es gibt auch entsprechende Kommentare dazu oder Literatur dazu, Fachbücher, wo das Ganze erläutert wird, wie man das Ganze plant, umsetzt und insbesondere auch testet. Ja.
Okay, aber dann muss man die Begriffe doch sehr sauber auseinanderhalten, um im Endeffekt nicht falsch abzubiegen.
Ja, richtig. Also das sollte man einfach vertraglich vereinbaren von vornherein, was gewünscht ist. Und da ist sozusagen der Auftraggeber gefordert, wenn man irgendwie was Hochkomplexes oder zum Beispiel Objekte der kritischen Infrastruktur errichtet, wo eben auch Brandmeldeanlagen drin sind und andere Anlagentechnik, dass man sagt, okay, ich mache das sozusagen freiwillig, dass ich diese Tests und auch die Dokumentation entsprechend so gestalte, wie das diesem Objekt gebührt sozusagen.
Ja, das ist schon, ja, okay, das ist schon, ich glaube, da sind sich manche gar nicht unbedingt bewusst, was da alles hinten dran hängt. Und das hat sich auch nach meinem Dafürhalten in vielen Fällen noch gar nicht etabliert. In den ganz großen High-Risk-Objekten, alles keine Frage, da wird sowas gemacht, da sind auch die entsprechenden Leute vor Ort, die sich damit auseinandersetzen können, alles cool. Aber in den ganzen Bereichen im Endeffekt, wo man niederschwelliger unterwegs ist, wo das heute noch nicht gemacht wird, da ist auch gar kein Bewusstsein dafür da, ist meine Vermutung.
Genau, richtig. Da verweise ich gerne an unsere Nachbarn. In der Schweiz ist das schon deutlich etablierter. Da werden für die Tests regelrechte Drehbücher geschrieben oder sogenannte Testprogramme, wo dann wirklich geplant wird. Das ist auch kein Riesenaufwand, wenn man das paar Mal gemacht hat. Da werden im Grunde genommen Testprogramme gefahren oder aufgesetzt. Wie viele Testpersonen brauche ich? Welche Testperson macht was? Die eine Testperson beobachtet beispielsweise, dass die Brandschutztüren schließen im Brandfall. Die andere Person beobachtet während der Tests, dass die Brandschutzklappen schließen. Die dritte Testperson löst beispielsweise den automatischen Brandmelder aus oder setzt dann bestimmte Anlagen zurück. Ja, da gibt es dann meistens jemanden, der das Ganze koordiniert und dokumentiert. Ja, und das, wie viele Testpersonen man braucht, welche Anlagen man testet, wie breit oder wie tief die Stichprobe geht sozusagen, das legt man auch im Vorfeld fest, ne, dass diese Tests, die können ja nur stichprobenartig das Ganze kontrollieren, dass das entsprechend auch so läuft, dass man ruhigen Gewissens am Ende sagen kann, jawohl, wir haben diese und jene Testprogramme gefahren, wir haben die und die Mängel festgestellt, und das ist eben das. Ne? Man denkt, gut, man hat ja alles programmiert, was soll da schieflaufen, aber insbesondere zeigen diese Tests auch auf, dass dort doch einiges im Argen ist und so vielleicht nicht zu Ende geführt wurde. Also es werden Mängel aufgedeckt und das ist dann auch eine Möglichkeit, die Mängel zu beseitigen. Und dann, wenn man wiederkehrend das Ganze macht, nach 3 Jahren beispielsweise, dann verändert man das Testprogramm sinnvollerweise, geht in andere Zonen beispielsweise oder richtet sein Augenmerk auf andere Anlagen. Das heißt, das, wenn man das regelmäßig macht, dann gewährleistet das auch diese Grundsicherheit in Objekten.
Ja, aber es erfordert halt ein anderes Bewusstsein. Und das sehe ich leider noch nicht so unbedingt bei den praktisch Tätigen. Aber gut. Eugen, die Zeit läuft unerbittlich weiter. Was hältst du davon, dass wir zum Schluss kommen und du uns vielleicht noch 1, 2, 3, 4, 5 wichtige Punkte mit auf den Weg gibst? Mal so ein bisschen sagst, worauf man vielleicht achten sollte, wie man damit umgehen soll. Einmal aus Sicht der Planenden, auf der anderen Seite natürlich aus Sicht der Verantwortlichen für die Objekte.
Genau. Also, wir haben das jetzt oft besprochen. Im Grunde genommen ist die zentrale Stellschraube die Dokumentation. Das heißt, keine Veränderung ohne eine Genehmigung des Ganzen. Versionierung der Dokumente, Änderungsstände sauber pflegen, dass es nachvollzogen werden kann, wer hat da was verändert. Man muss immer wieder prüfen, ob die Schutzziele sozusagen noch eingehalten werden, trotz dieser Veränderung. Das heißt, die Dokumente müssen sauber sein, aber auch diese Prozesse und Zuständigkeiten, die müssen geklärt sein im Vorfeld. Wer kümmert sich sozusagen um den Brandschutz und auch um den anlagentechnischen Brandschutz beziehungsweise um Brandfallsteuerung letztendlich. Ja, da vielleicht noch ein Tipp. Wir haben ja es manchmal damit zu tun, dass der eine oder andere Täuschungs- oder Fehlalarm passiert und dann wissen häufig die Beteiligten nicht, wie man Anlagen wieder zurückstellt. Das gehört auch dazu, dass ich nicht nur auslöse und teste, es hat alles funktioniert, sondern wie stelle ich das Ganze auch zurück sozusagen, ja. Da vielleicht auch nochmal drauf achten. Und dann auf jeden Fall die Grundzüge der Brandfallsteuerung, die müssen im Idealfall in Brandschutzkonzepten schon festgelegt werden, wenigstens rudimentär, ohne unnötige Komplexität. Was den Bestand angeht, Komplexitätsreduktion erwägen und auch, wenn man hoffentlich alles sauber dokumentiert hat, dann hat man das auch ganz gut im Griff, ja. Abarbeitung der Mängel ist auch so ein Thema. Nicht aussitzen, nicht verschieben, sondern wirklich auch, wenn die Mängel festgestellt worden sind, dann die auch angehen, im Sinne der Betreiberverantwortung sozusagen. Kontinuität bei den Zuständigkeiten ein Stück weit. Ja, häufig beobachten wir dort, dass Schlüsselpersonen sich verändern, aus dem Unternehmen gehen beispielsweise und da geht auch sehr viel Wissen verloren. Das heißt, im Idealfall sollte dieses Wissen transferiert werden auf neue Kollegen oder auch die Dokumentation hilft da auch sehr. Und dann kommt immer mehr, dass Softwarelösungen entstehen, um diese Brandfallsteuerung damit das Ganze zu dokumentieren oder auch zu planen. Und das wird sozusagen die Zukunft sein, dass man mit Hilfe von KI leicht und insbesondere mit Softwarelösungen das Ganze hoffentlich einfacher, kosteneffizienter in den Griff bekommt und trotzdem diese gewünschte Sicherheit erreicht wird.
Ja, ich habe da noch 2 kleine Anmerkungen dazu. Vielen Dank erstmal, Eugen. Zum einen, ich persönlich würde aus der gebäudebetrieblichen Sicht die Anlagen vor so einer Prüfung wirklich alle einmal einzeln in einem gesicherten Kontext, also unter Hinzuziehung von entsprechendem Personal, was die Anlagen kennt und so weiter und so fort, in diesen jeweiligen Zustand versetzen. Das kann man im Regelfall manuell ansteuern, so entsprechend. Zumindest die Wartungsfirmen können das. und gucken, ob die sich dann auch wieder wirklich zurückschalten lassen. Weil das Allerbeste, was ich erlebt habe, ist in dem Fall ein Schwarztest, also noch eine Nummer härter. Und dann hat man festgestellt, alles super, Rückkehr, Spannungsversorgung hat funktioniert. Nur gewisse Anlagen hatten zwischenzeitlich die Idee entwickelt, dass sie denn jetzt doch nicht mehr arbeiten möchten, zumindest nicht ohne weiteres. Und das kann gerade auch für das betriebstechnische Personal vor Ort und die verantwortlichen Personen aus diesem Tätigkeitsfeld extrem peinlich wirken, wenn auf einmal nichts mehr funktioniert. Also
ja, ganz genau.
Das mal gucken.
Wird in der Schweiz übrigens ganz genauso gemacht. Das heißt, bevor noch diese großen gewerkeübergreifenden Tests passieren, was bei uns Wirkprinzipprüfungen genannt wird, müssen sogenannte lineare Tests passieren. Sprich, jede einzelne Anlage für sich wird durchgetestet und erst wenn die, also wenn es sauber läuft, wenn da grünes Licht gegeben wird, jawohl, unsere Lüftungsanlage ist korrekt programmiert, wie wir das auch geplant haben, erst dann wird das gewerkeübergreifend geprüft. Ja.
Ich würde das auch vor den späteren sich wiederholenden Wirkprinzipprüfungen nochmal machen. Denn nach meiner Erfahrung sind Anlagen, die altern, Steuerungen, die altern, zum Beispiel für unsanftes Herabfahren der Anlage, sehr sensibel. Ja. Und gehen danach eben nicht wieder an. Also das sollte man auf jeden Fall im Auge behalten, wenn man sich nicht maßlos blamieren möchte.
Ja, genau.
Aber generell können wir doch zusammenfassen, wenn wir eine Brandfallsteuerungen im Objekt haben, dann müssen wir sehr vorsichtig sein bei jedweden Änderungen, müssen dafür sorgen, dass die Wirkprinzipprüfungen regelmäßig durchgeführt werden, dass diese Prüfungen vernünftig geplant sind, so dass im Endeffekt die Prüfungen auch überhaupt erfolgreich durchgeführt werden können, soll heißen, so durchgeführt werden können, dass man im Endeffekt sie besteht, Punkt 1, und zum zweiten Punkt 2 halt die Kollateralschäden, sprich irgendwelche Schäden an Anlagen oder zu lange Ausfälle und so weiter minimiert.
Ganz genau. Und ein schöner Nebeneffekt von diesen Prüfungen, die man durchführt, ist auch derjenige, dass das Personal, was regelmäßig in diesen Objekten unterwegs ist, während dieser Prüfungen jede Menge Zusatzinformationen gewinnt, wie die Anlagen denn auch in diesem Grenzzustand funktionieren. Wie stelle ich die Anlagen zurück? Ja, das ist eine sehr wichtige Erkenntnis sozusagen über diese Anlagen. Dann fühlen sich die Personen in der Regel auch vertrauter und sehen, okay, da passiert ja nichts Schlimmes, sondern oder wenn etwas Schlimmes passiert, dann kriegt man das dann doch in den Griff. Ne? Oder wenn man das nicht in den Griff bekommt, dann sollte man umso genauer dahinschauen und sich fragen, ja, was muss ich denn jetzt tun, damit ich das wieder in den Griff bekomme?
Ja, jetzt haben wir natürlich wieder das alte Problem. Wir sprechen hier über Objekte, die häufig extern im technischen Bereich betrieben werden. Und da haben wir halt in meinen Augen, habe ich auch an dieser Stelle schon vielfach gesagt, einfach viel zu hohe Wechselraten der Dienstleister, so dass halt einfach ein riesen Braindrain da ist und das Wissen teilweise, wenn man sich so anguckt, dass wir in vielen Objekten maximal so 3 Jahre Vertragslaufzeit mit einem Dienstleister haben, dann erlebt keiner von denen 2 Prüfungen. Dann sind die nämlich schon wieder weg. Und das ist halt einfach ein maximal schwachsinniges Prinzip, was wir da fahren. Aber das ist auch ein anderes Thema. Auch das könnten wir mal besprechen, denn das hat auch erheblichen Einfluss in meinen Augen, zum Beispiel auf den gesamten organisatorischen Brandschutz.
Ja, definitiv.
Eugen, vielen, vielen Dank erstmal an dieser Stelle mit roundabout 1 Stunde. Lass uns zum Schluss kommen. Hast du noch etwas, was du noch ergänzen möchtest?
Nein, ich denke, das Wichtigste haben wir dazu gesagt. Wenn Sie Anregungen haben oder Hinweise haben, was wir vielleicht vergessen haben, so können Sie uns gerne anschreiben. Die Kontaktdaten sind ja hinlänglich bekannt und dann würden wir das vielleicht bei den nächsten Folgen zu dem Thema Brandfallsteuerung, da denke ich, werden wir zwangsläufig wieder zurückkommen auf das Thema, das nochmal adressieren. Ansonsten vielen Dank für den Austausch und danke auch Ihnen, dass Sie heute zugehört haben und wir schließen für heute dann und hören uns dann hoffentlich bald wieder.
Genau, Eugen, dir vielen Dank. Ihnen vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal.
Danke und tschüss.